Guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr euren Weg hierher gefunden habt. Willkommen zurück beim Hörbuch-Podcast. Diese Woche gibt es die Kapitel 12 und 13 aus Immuna X zu hören. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aber bevor es losgeht, verrate ich euch natürlich noch das Lied der Woche. Und diese Woche habe ich das Lied danach ausgesucht, das in den zwei Kapiteln, die ihr gleich hören werdet, wird eine meiner Lieblingsfiguren genauer vorgestellt. Und dieses Lied hat mich in der Charakterentwicklung schon sehr inspiriert. Und das ist Run for Your Life von Kay Flay. Das Lied ist übrigens aus dem Soundtrack aus der neuen Tomb Raider-Verfilmung. Nicht die alte mit, ich glaube, das war Angelina Jolie, sondern die neue. Ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber ich kann den Film auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist ein cooler Film und das Lied ist noch cooler. Und genau, Run for Your Life von Kay Flay ist das Lied dieser Woche. So, und dann würde ich jetzt auch mit dem Vorlesen loslegen. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Kapitel 12. Was wollte sie hier? Fragt Rhea etwas benommen und dreht sich zu Michael um. Er steht noch immer am Fuß seiner Leiter, die Augen etwas verklärt auf die Tür gerichtet, die sich soeben hinter Hilda geschlossen hat. Verwirrt schüttelt er den Kopf, als würde er sich aus einem Tagtraum losreißen. Ich habe sie gefragt, ob es möglich wäre, für dich einen Boxsack in diesem Zimmer anzubringen, und sie hat mir einen alten vorbeigebracht, an dem sie selbst früher trainiert hat. Er ist ein bisschen kaputt, aber er tut es noch. Außerdem hat sie Kleidung für dich dagelassen, damit du nicht mehr in meinen Sachen rumlaufen musst. Er deutet auf das Sofa, wo ein großer, unförmiger Lederklumpen und ein Stapel Hosen und T-Shirts herumliegen. Das ist aber nett von ihr, sagt Rhea überrascht. Kennst du sie gut? Ach, macht Michael, und eine Spur Bitterkeit schwingt in seiner Stimme mit. Wer tut das schon? Hilda ist nicht die Art von Mensch, die besonders viele Freunde hat. Aber sie respektiert mich. Früher waren wir ziemlich oft zusammen Wimpus jagen. Einmal sind wir sogar über mehrere Tage auf Mission gegangen. Also würde ich sagen, ich kenne sie besser als die meisten. Aber inzwischen ist es da draußen zu gefährlich zum Jagen. Und Hilda wird so viel von Nico eingespannt, dass sie sowieso keine Zeit mehr dafür hätte. Dann hat sie wohl eine recht hohe Stellung? Michaels Augen leuchten auf. Oh ja, sie ist Nikos erste Offizierin. Stirbt er, nimmt sie seinen Platz ein. Überrascht runzelt Rhea die Stirn. Aber ist sie nicht furchtbar jung dafür? Ihr Bruder nickt vehement. Sie ist gerade erst 19 geworden, aber Nico war ihr Mentor. Er hat ihr Talent wohl schon sehr früh erkannt. Sie ist eine der besten Kämpferinnen, die die Kanrota je gesehen haben. Unverhohlener Stolz macht sich in seinem Gesicht breit, als wäre er selbst für ihren Erfolg verantwortlich. Und vor 3 Jahren, sie hatte gerade ihre Ausbildung abgeschlossen, hat uns ein Nachbarclan aus dem Hinterhalt überfallen. Sie haben Nico entführt, um uns zu erpressen. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben und waren bereit, uns ihren Forderungen zu stellen, was immer sie sein mochten. Alle, außer Hilda. Sie hat entgegen der Befehle ihrer Vorgesetzten im Alleingang die Verfolgung der Entführer aufgenommen. Wir alle dachten, sie würde sterben. Es waren einfach zu viele. Ich weiß bis heute nicht, wie sie es angestellt hat. Aber keinen Tag später war sie wieder da, mit einer furchtbaren Wunde im Gesicht und einem halb zu Tode gefolterten Nico, der wochenlang von unserem Heiler gesund gepflegt werden musste. Angeblich hat keiner der Entführer überlebt. Sie hat uns alle gerettet. Daher kommt also diese Narbe auf ihrer Wange, denkt Rhea. Und danach hat Nico sie zu seiner ersten Offizierin gemacht? Michael nickt. Genau. Ihr Vorgänger wurde nämlich von den Entführern getötet und Nico meinte, niemand habe dieses Amt so sehr verdient wie sie. Damals war sie 16. Er macht eine kurze Pause. Ich glaube, deshalb hasst Nate sie auch so sehr. Er ist Nikos Sohn und hat immer gehofft, eines Tages ein Stellvertreter zu werden. Aber dann kam Hilda und hat ihm den Posten weggeschnappt. Nachdenklich betrachtet Andrea Michael, der jetzt mit dem unförmigen Boxsack in den Armen die Leiter hinaufklettert und ihn an der Schraube in der Decke befestigt. Das Gespräch über Hilda scheint ihn mit neuer Kraft versorgt zu haben. Er wirkt ganz beschwingt und pfeift vor sich hin. Dass er eigentlich noch immer sauer auf Drea ist, hat er vergessen. Als der Boxsack hängt, steigt er dann von der Leiter und betrachtet sein Werk zufrieden. So, dann können wir ja gleich nach dem Abendessen mit dem Training anfangen. Du hättest den Tag wirklich nicht so verschwenden sollen. Joya grinst. Habe ich doch gar nicht. Angus hat mit mir trainiert. Besorgt wendet Michael ihr den Kopf zu. Joya, das ist gefährlich. Nico hat klar und deutlich verboten, die Hilfe eines seiner Trainer anzunehmen. Du riskierst das... Ja, ja, jetzt mach dir mal nicht ganz Hemd, unterbricht sie ihn. Du musst zugeben, ein richtiger Lehrer, der hier draußen geboren ist, wird mir wahrscheinlich mehr beibringen können als du. Unwillig stürzt Michael die Lippen, widerspricht ihr aber nicht. Am nächsten Morgen fällt ihr das Laufen nicht direkt leichter. Schließlich hat sie gefühlt am ganzen Körper Muskelkater und blaue Flecken. Aber als sie wieder am Camp ankommen, bricht sie wenigstens nicht zusammen. Die Schönheit des Waldes draußen nimmt sie trotzdem kaum wahr, weil sie sich so konzentrieren muss. Michael ist heute erst nach dem Mittagessen mit seiner Patrouille dran, weshalb sie den gesamten Vormittag damit verbringen, den Boxsack in Dreas neuem Zimmer zu malträtieren. Leider kommt ihr das Training alles andere als effektiv vor. Michael lobt sie durchgehend, redet ihr gut zu, obwohl sie selbst genau weiß, wie furchtbar sie sich schlägt und wie wenig Technik hinter ihren wüsten Angriffen auf den Lederklumpen steckt. Aber offenbar hat er sich in den Kopf gesetzt, sie unter keinen Umständen zu entmutigen. Damit erreicht er leider das genaue Gegenteil. Am Ende ihrer Trainingseinheit ist sie zwar schweißüberströmt und erschöpft, mit schmerzenden Fingerknöcheln, aber wütend und frustriert, weil sie das Gefühl hat, rein gar nichts von ihrem Bruder gelernt zu haben. Sie kann ihr Treffen mit Angus heute Nachmittag kaum abwarten. Dass er sie gestern angesprochen hat, ist jetzt, da sich Michael als so miserabler Trainer offenbart hat, ein wahrer Segen. Den ganzen Nachmittag über läuft sie unruhig in ihrem Zimmer auf und ab und zählt die Minuten, bis es endlich Zeit ist, sich wieder auf den Weg zu machen. Als sie in den kleinen Raum hinter dem Trainingsplatz tritt, wartet Angus bereits mit einem breiten Grinsen auf sie. Er trägt seine Haare wieder in einem Zopf und hat sogar den Hauch einer Kriegsbemalung aufgetragen. Seine linke Gesichtshälfte durchzieht eine einzige schwarze Linie, von knapp oberhalb der Augenbraue über das Lid die Wange hinunter, wo er auf Höhe der Nasenspitze abrupt endet. Die Asymmetrie, die seinem Gesicht dadurch verliehen wird, irritiert sie ein wenig, aber wahrscheinlich ist genau das der Sinn von Kriegsbemalung. Beim Essen haben sie heute nicht zusammengesessen, aber mehr als einmal hat sie seinen schelmischen Blick über mehrere Tischreihen hinweg zu sich hinüberflackern sehen, die Lippen zu einem konspirativen Lächeln gekräuselt. »Da ist ja meine Lady in der Not«, begrüßt er Dreya und sie funkelt ihn an. »Fang gar nicht erst damit an.« Abwehrend hebt er beide Hände, das Grinsen immer noch in seinem Gesicht. »Ich bin schon still.« Dann wandern seine Augen einmal kurz ihren Körper hinab. Offenbar zufrieden hebt er die Augenbrauen. »Wie ich sehe, hast du dich heute für etwas passendere Kleidung entschieden.« Dreya blickt an sich hinunter. Hildas schwarze Lederhose ist zu lang und zu weit für sie, aber mit hochgekrempelten Beinen wirkt sie allerhöchstens ein, zwei Nummern zu groß. Und auch ihr abgenutztes Nietenshirt sitzt deutlich besser als Michaels am Vortag. Sie wirkt nur noch ein kleines bisschen verloren in ihrer Kleidung. »Ich habe eine Spende erhalten.« »Und deinen Bruder?«, fragt Angus. »Hat er einen Aufstand gemacht, weil er dich selber trainieren möchte?« Beim Gedanken an den desaströsen Vormittag verfinstert sich Dreas Miene. »Und wenn er wollte, ich würde ihn nicht lassen. Als Lehrer ist er, gelinde gesagt, einfach scheiße.« Angus lacht leise. »Welch ein Glück, dass du mich hast.« Sie nickt. »Darauf kannst du Gift nehmen.« Nach einer kurzen Pause fährt sie fort. »Aber er hat mich vor dir gewarnt. Er meinte, du wärst ein ziemlicher Womanizer und ich soll bloß nicht auf dich reinfallen.« Ihr Ton ist scherzhaft, aber tatsächlich ist sie ziemlich interessiert daran, herauszufinden, ob Michael die Wahrheit sagt oder sich einfach wieder zu viele Sorgen macht. Angus Antwort ist nicht gerade aufschlussreich. »Ein Womanizer also?«, fragt er, und seine goldenen Augen blitzen amüsiert. Doch irgendwo in ihren Tiefen meint sie, den Hauch eines gefährlichen Flackerns zu erkennen. Na, wenn er das sagt. Sie beginnen ihre Stunde dort, wo sie gestern aufgehört haben. Heute allerdings erhält Dreya die Erlaubnis, Angus Angriffe nicht nur zu blocken, sondern auch selbst in die Offensive zu gehen. Leider hat das zur Folge, dass sie ihre Verteidigung so stark vernachlässigt, dass sie erneut innerhalb weniger Sekunden von ihm zu Boden geworfen wird, ohne auch nur ansatzweise einen Treffer gelandet zu haben. »Das ist ganz normal«, versichert er ihr, als sie sich stöhnend auf den Fliesen krümmt, die kein Stück weicher sind als am Vortag. »Im Vergleich zu gestern hast du wirklich Fortschritte gemacht.« »Ha, ha«, macht Dreya und rappelt sich mühsam auf die Beine. Auch bei den nächsten Versuchen schlägt sie sich nicht besser. Sobald sie auch nur eine Sekunde lang darüber nachdenkt, wie sie Angus angreifen könnte, passt sie nicht mehr genug auf und er findet einen Weg durch ihre ohnehin so schwache Verteidigung. Bereits nach wenigen Minuten tut ihr alles weh. Auch Angus scheint zu bemerken, dass er sie überfordert. Okay, sagt er langsam, nachdem sie zum 6. Mal auf dem Boden gelandet ist. So macht das, glaube ich, keinen Sinn. Wie wäre es, wenn wir erstmal durchsprechen, wie du mich am besten angreifen kannst? Er streckt ihr die Hand entgegen, um ihr aufzuhelfen. Drea hat keine Gelegenheit mehr, sie zu ergreifen, denn genau in diesem Augenblick wird die Tür hinter Angus aufgestoßen. Ein leuchtend orangener Haarschopf schiebt sich hindurch, darunter Augen in der Farbe von Gewitterwolken. Drea gefriert das Blut in den Adern. Sie ist noch immer am Boden, Schweiß überströmt, die Haare ein einziges Durcheinander und mit einer frisch aufgeplatzten Lippe. Die Szene ist wohl kaum falsch zu verstehen, wenn man mal die Möglichkeit ausschließt, sie würde gegen ihren Willen hier festgehalten. So, so, macht Hilda leise und blickt kühl zwischen ihr und Angus hin und her. Habe ich es mir doch gedacht. Jetzt wäre wohl der Augenblick, mir eine Ausrede einfallen zu lassen, denkt Drea, doch ihr Kopf ist plötzlich ganz leer. All ihre Worte sind verschwunden. Sie rappelt sich auf, blickt hilfesuchend zu ihrem neuen Freund hinüber, doch der wirkt mindestens genauso überrumpelt wie sie. Er klappt den Mund auf, als wolle er etwas sagen, scheint aber nicht so recht zu wissen, was, und schließt ihn wieder. Es hat alles keinen Sinn. Sie sind auf frischer Tat ertappt worden. Angus, fährt Hilda mit gefährlich ruhiger Stimme fort. In Abwesenheit eines gegenteiligen Beweises werde ich davon ausgehen, dass du nichts davon weißt. Aber ich informiere dich hiermit darüber, dass der Regent unserem Gast ausdrücklich verboten hat, Kampftraining von einem Kanrota-Lehrer zu nehmen. Deine Kräfte werden in unseren eigenen Reihen benötigt, nicht dafür, eine Fremde auszubilden. Ja, Hilda, sagt Angus leise und starrt bekümmert auf den Boden. Sollte ich dich noch einmal in einer ähnlichen Situation erwischen, wird das Konsequenzen nach sich ziehen. Hast du das verstanden? Ja, sagt er wieder, traut sich aber immer noch nicht, sie direkt anzusehen. Ich habe verstanden. Gut, dann geh jetzt und lass uns allein und behandle diese Angelegenheit vertraulich. Es könnte die Leute auf dumme Gedanken bringen. Angus nickt und geht wortlos zur Tür. Dann zögert er, dreht sich noch einmal um und sagt, es war nicht ihre Idee. Sie wollte das gar nicht, ich hab sie dazu überredet. Doch Hilda tut, als würde sie ihn nicht hören. Als sie allein sind, mustern die Mädchen einander wortlos. Hildas Blick ist unergründlich, nicht wirklich wütend, aber auch nicht besonders erfreut. Und Rhea gibt sich alle Mühe, nicht zu schuldbewusst reinzublicken. Nach einer Weile bricht Hilda endlich die Stille, die geradezu elektrisch geladen scheint. »Ich glaube, ich habe dich unterschätzt.« Drea von hinter der Mauer, sagt sie leise. Keine zwei Tage bei den Kanrota und schon der erste erhebliche Regelverstoß. Respekt. Das haben noch nicht viele geschafft. Besonders viele Leute von außerhalb nehmt ihr hier bestimmt auch nicht auf, denkt Drea. Das zu sagen traut sie sich aber nicht. Sie sitzt schon tief genug in der Scheiße, ohne die erste Offizierin des Clans zu provozieren. Hilda befiehlt ihr, ihr zu folgen und steuert, genau wie Drea befürchtet hat, zielstrebig auf den Regententurm zu. Sie durchqueren den Saal, der die unteren Geschosse durchzieht, zügig in Richtung der Strickleiter, und mit jedem Schritt wächst Dreas Angst vor dem, was sie jetzt erwartet. Wortlos klettern sie nach oben. Mit dem Schaukeln und der schwindelerregenden Höhe kann Drea inzwischen etwas besser umgehen als am Tag ihrer Ankunft. Als sie in der ersten intakten Etage ankommen, erwartet sie die nächste, unangenehme Überraschung. Nate kommt um die Ecke gelaufen, aus Richtung des Saales, in dem Drea den Regenten kennengelernt hat. Ihn von so nahen zu sehen, lässt ihr die Haare auf den Armen zu Berge stehen. Sie hat die Parolen, mit denen er für ihre sofortige Hinrichtung plädiert hat, noch nicht vergessen. Auch Nate scheint über ihren Anblick nicht besonders erfreut. Mit energischen Schritten kommt er auf sie zu, wirft ihr einen abschätzigen Blick zu und fragt dann an Hilda gewandt, »Warum bringst du das Mädchen hierher? Nur Kanrota haben Zutritt zum Regententurm.« »Jetzt ist es vorbei«, denkt Drea. »Wenn er erst weiß, dass ich gegen die Regeln verstoßen habe, ist meine Verbannung sicher.« Doch Hilda schnaubt nur abfällig durch die Nase. »Diese Regel ist mir neu. Was tun wir denn nun, wenn wir diplomatische Besuche von anderen Clans bekommen?« Nate verzieht den Mund. Wie auch immer, sie ist ganz sicher nicht aus diplomatischen Gründen hier und sie gehört keinem Clan an. Also hat sie in diesem Turm auch nichts verloren. Außer, fügt er hinzu und seine Augen blitzen gefährlich, sie hat etwas ausgefressen. Wenn das so wäre, müsstest du sie natürlich sofort zum Regenten bringen. Der kalte Ball aus Angst in Dreas Magenkuhle wächst. Hilda strafft die Schultern. Geh mir aus dem Weg, Nate. Drea hat nichts getan. Ich nehme sie lediglich mit zu mir nach Hause, um ihr meine Wohnung zu zeigen. Und ohne ein weiteres Wort zu sagen, zieht sie Drea an ihm vorbei die Treppe hinauf. Vollkommen überrumpelt stolpert sie hinter ihr her und hört nur noch, wie Nate ruft: Seit wann nimmst du bitte Leute mit in deine Wohnung? Doch Hilda ignoriert ihn. Als Drea ihre Stimme wiederfindet, fragt sie atemlos: Du bringst mich nicht zu Nico? Hilda wirft ihr einen Blick von der Seite zu, den man mit viel Fantasie wohl als besorgt interpretieren könnte. Himmel, nein! Eine Sekunde hält sie inne. Sei froh, dass Nate dich nicht erwischt hat. Er hätte dich umgebracht. Irgendwie hat Drea das Gefühl, dass sie den letzten Satz sehr wörtlich nehmen sollte. Aber wo bringst du mich dann hin? Fragt sie, erschöpft vom Aufstieg, der einfach kein Ende nimmt. Doch für Hilda scheint das Gespräch beendet und eine Antwort bekommt sie nicht. Kapitel 13. Hilda bewohnt das Penthouse, oder zumindest einen Teil davon. Als sie die Tür zu ihrem Apartment aufschließt, erstreckt sich vor ihnen eine weitläufige Eingangshalle, bestimmt so groß wie Michaels und Dreas Schlafzimmer zusammen. Möbel gibt es kaum, nur eine Kommode und eine seltsam geformte Eisenstange, die zu einem Garderobenständer umfunktioniert wurde. Eine Reihe dunkler, schwerer Lederjacken hängt hier. Wortlos bedeutet Hilda Drea, ihr zu einer der Türen an der Wand gegenüber zu folgen. Dahinter liegt ein großes Zimmer, dessen Zentrum ein breites Himmelbett mit weinroten Laken bildet. Helles Tageslicht fällt durch die großzügigen Fenster und beleuchtet den abgenutzten Boden aus dunklem Parkett. Überall sind Kerzen in allen Farben und Formen zu entdecken, auf kleinen Tischen, in silberpolierten Ständern, in Halterungen an den Wänden. Eine erstaunliche Heimeligkeit liegt in der Luft. »Warte hier auf mich«, sagt Hilda, verschwindet durch eine weitere Tür und ist bald darauf mit einer Leiter unter dem Arm zurück. Sie lehnt sie an die Wand, klettert hinauf und öffnet unter einigem Kraftaufwand eine provisorisch installierte Falltür an der Decke. Dann dreht sie sich zu Drea um und hebt fragend die Augenbrauen. »Kommst du?« Sie kämpfen sich durch eine Schicht aus rostigen Rohren und alten Dämmungen, bestimmt einen halben Meter breit, bis hin zu einer zweiten Decke, in die ein unebenes Loch geschlagen ist. Und dann stehen sie auf dem Dach des Regententurms. Nach dem gemütlich eingerichteten Schlafzimmer für Drea geradezu ein Kulturschock, als sie sich umsieht. Ihre Umgebung erinnert sie an eine Mischung aus mittelalterlicher Waffenkammer, Kampfübungsplatz und einer der Pflanzenzellen im Agrardistrikt der Enklave. Sie stehen am Rand einer riesigen Betonfläche, an manchen Stellen rissig, doch größtenteils gut erhalten und eben. Immer wieder wird sie unterbrochen von breiten Schächten, vermutlich Ausläufern eines ehemaligen Belüftungssystems, rostig und teilweise abgebrochen. Ein Stück entfernt erkennt Drea eine deutliche Erhöhung im Dach, ein Block aus Beton, in dessen Vorderseite ein Türrahmen aus vermodertem Holz eingelassen ist. Die Tür, die dort irgendwann einmal ihren Platz gehabt haben muss, um vom Gebäude aus Zugang zum Dach zu haben, ist nirgendwo zu entdecken. Dafür ist der Raum dahinter bis oben hin mit Geröll gefüllt. Neben der Öffnung hängt eine durchlöcherte Zielscheibe aus Holz, ihre einzige Bemalung ein leuchtend rotes Kreuz im Zentrum. Außerdem hat Hilda eine Reihe mehr oder weniger zerfledderter Strohpuppen aufgebaut, ein paar von ihnen ebenfalls mit roten Markierungen, die offenbar auf besonders angreifbare Körperzonen hinweisen. Relativ weit im Zentrum des Daches stapeln sich neben einer dunklen Matte aus undefinierbarem Stoff einige selbstgebaute Hanteln. Gar nicht weit von Drea hängt, angebracht an einem Gerüst aus rostigem Stahl, ein lederner Boxsack. Wohin sie auch sieht, überall entdeckt sie Waffen. Schwerter und Messer, ordentlich nebeneinander auf dem Boden aufgereiht, Pfeile und Bogen, aufgehängt an Lüftungsschächten, sogar die eine oder andere Axt. Und als wäre dieser Anblick noch nicht Schock genug, sind über die gesamte Szenerie Gräser, Farne, Blumen und sogar kleine Bäumchen sorgfältig in Tontöpfe gepflanzt, verstreut. »Willkommen in meinem Reich«, sagt Hilda leise. Beeindruckt pfeift Drea durch die Zähne und macht ein paar Schritte auf die Schwertsammlung zu. Nicht schlecht. Sind das alles deine? Aus der Nähe erkennt sie, dass die meisten der Klingen nicht blitzen und blinken, sondern teilweise sogar Rost angesetzt haben. Ach, meint Hilda bescheiden. Das sind bloß die Waffen, die niemand mehr gebrauchen kann. Die meisten sind stumpf und im echten Kampf nicht wirklich nützlich. Aber zum Training reicht es vollkommen aus. Wie oft trainierst du denn? Fragt Rhea, während sie zwei Dolche am Rande der Sammlung betrachtet. Einer von beiden ist geradezu vom Rost zerfressen, doch der andere glänzt silbrig und wirkt auf den ersten Blick intakt. Sie beugt sich hinunter und hebt ihn auf, wiegt ihn in ihrer Hand und betrachtet ihn nachdenklich. Besonders gut kennt sie sich mit Stichwaffen nicht aus, doch das kleine Ding macht einen recht soliden Eindruck auf sie. Der Griff ist weitestgehend schlicht, leicht angelaufen, was zumindest auf eine Versilberung hinweist, mit einem winzigen grünen Stein, der am hinteren Ende eingelassen ist. Nur einen winzigen Makel kann Rhea erkennen. Vom vorderen Teil der Klinge ist ein gutes Stück abgebrochen, was den Dolch aus ihrer Sicht aber nicht unbedingt unbrauchbar macht. Oft genug, sagt eine Stimme dicht hinter ihr. Sie zuckt zusammen und dreht sich um. Hilda hat sich unbemerkt an sie herangeschlichen, steht ein Stück näher, als es nach Höflichkeitsgeboten der Enklave üblich wäre. Auch sie mustert jetzt die Waffe in Dreas Händen. Ein winziges Lächeln stiehlt sich in ihr Gesicht, lässt es etwas weniger hart und beinahe hübsch erscheinen. Behalte ihn, wenn du möchtest. Es ist nicht die schärfste Waffe, aber er sieht schön aus. Und wer weiß, wann er dir einmal nützlich werden könnte. Wirklich? Fragt Dreya und streicht vorsichtig über die silbrige Klinge. Unter der sanften Berührung schneidet sie nicht, aber richtig eingesetzt kann sie sicher einiges an Schaden anrichten. Hilda nickt, noch immer die Andeutung eines Lächelns auf dem Gesicht. Dann wird sie wieder ernst. Aber sei vorsichtig. Eine Waffe, mit der du nicht umgehen kannst, kann schnell gegen dich verwendet werden. Dreya nickt, obwohl sie nicht genau weiß, was sie mit dieser Information anfangen soll. Dann fällt ihr wieder ein, weshalb sie hergekommen sind. Warum hast du mich nicht zu Nico gebracht? Fragt sie. Ist das etwa, was du mit diesem Regelverstoß bezwecken wolltest? Natürlich nicht, aber... Gut, unterbricht sie Hilda. Das hätte mich auch überrascht. Ich habe dich nicht zu Nico gebracht, weil er dich ohne Zweifel verbannt hätte. Dir überhaupt einen Platz in unserem Lager zu gewähren, ist mehr als großzügig von ihm. Und du hättest deine Dankbarkeit deutlich besser zeigen können, als gleich nach deiner Ankunft gegen seine Regeln zu verstoßen. Beschämt betrachtet Rhea ihre Füße. Es tut mir wirklich leid, murmelt sie. Hilda nickt. Davon gehe ich aus. Aber ich habe dich nicht hierher gebracht, um dir eine Standpauke zu halten. Hoffnungsvoll hebt Rhea den Blick. Nein? Nein, ich möchte dir ein Angebot machen. Sie beginnt langsam auf und ab zu laufen und schaut dabei hinaus in die Ferne. Es wird schwer für dich sein, unter Michaels Führung die Fähigkeiten zu erwerben, die du brauchst, um Nico von deinem Wert für den Clan zu überzeugen. Ich kenne deinen Bruder, er ist zu nett, um ein guter Lehrer zu sein. Mit einer ruckartigen Bewegung dreht sie sich um und schaut Rhea nun direkt in die Augen. Bei mir sieht das anders aus. Wenn du bereit bist, dich von mir trainieren zu lassen, kann ich dir versichern, dass ich dir in kürzester Zeit alles beibringen kann, was du brauchst, um Nico zu beeindrucken. Als Rhea scharf einatmet, hebt Hilda eine Hand und bedeutet ihr zu schweigen. Das wird nur funktionieren, wenn du bereit bist, alles zu geben. Ich erwarte von dir, dass du jede freie Minute in deine Ausbildung steckst. Du wirst am Boxsack üben, den ich dir überlassen habe, von früh bis spät. Du wirst laufen gehen, Kondition aufbauen und mit Gewichten trainieren, um mehr Muskelmasse aufzubauen. Und wenn ich nach dir schicken lasse, kommst du zu mir und zeigst, was du gelernt hast. Es wird keine einfache Zeit. Du wirst erschöpft sein und mehr als nur einmal den Wunsch haben, aufzugeben. Aber am Ende wird es sich lohnen. Mit offenem Mund starrt Rhea sie an. Eben hat sie noch damit gerechnet, bestraft zu werden. Meinst du das ernst? Hilda runzelt die Stirn. Glaubst du, ich habe dich zum Spaß hierher gebracht? Rhea schüttelt den Kopf. Nein, natürlich nicht. Ich verstehe bloß nicht, warum du mir das anbietest. Bist du gar nicht wütend, dass ich den Clan hintergangen habe? Ein unergründlicher Ausdruck schiebt sich über Hildas Züge und sie wendet sich ab, schaut nachdenklich in den Himmel, an dem eine rot-goldene Sonne zu versinken beginnt. Dass du Nikos Regeln missachtet hast, ist nichts, was ich von Grund auf gutheiße. Ihre Stimme ist leise, aber bestimmt. Wenn ich in meinem bisherigen Leben allerdings eins gelernt habe, dann ist es Folgendes. Gesetze und Vorschriften sind zwar wichtig, aber nur bis zu einem gewissen Punkt sinnvoll. Und irgendwann kommt der Augenblick, in dem man sich über sie hinwegsetzen muss, in dem das eigene Urteil schwerer wiegen sollte. Es zeugt von wahrer Charakterstärke, diesen Zeitpunkt zu erkennen und zu nutzen. Drea muss daran denken, wie die 16-jährige Hilda einen direkten Befehl missachtete, um Nico zu retten. Ist es das, was sie nun vor ihren Augen sieht? Ein Berg von Leichen, den sie zurücklässt, während sie auf einem gestohlenen Pferd mit ihrem blutenden Anführer in den Armen davonreitet? Ihre Miene verrät nichts. Keinen Schmerz, keine Nostalgie. Da ist nur dieser etwas nachdenkliche Blick in die Ferne. Nikos Befehl, den Platz in unseren Reihen aus eigener Kraft zu verdienen, war, und das hätte jeder Blinde erkennen können, absurd. Jemand, der so untrainiert ist wie du, braucht qualifizierte Hilfe und darüber hinaus noch ein ordentliches bisschen Talent, um in so kurzer Zeit so viel zu lernen. Und das hast du erkannt. So falsch dein Verhalten in Anbetracht deiner allgemeinen Situation als Gast hier auch gewesen sein mag, diese Tatsache muss man dir hoch anrechnen. Ihr Gesicht wird etwas weicher. Abgesehen davon schätze ich deinen Bruder sehr und weiß, wie lange er auf dich gewartet hat. Dich ihm jetzt wieder wegzunehmen, wäre grausam. Das wäre es wirklich, sagt Drea leise. Aber ich hoffe, da schlummert wirklich so viel Talent in dir, wie Michael immer sagt, irgendwo ganz tief versteckt. Sie runzelt die Stirn. Was ich vorhin von dir gesehen habe, war leider nicht besonders vielversprechend. Jetzt spürt Drea Ärger in sich aufsteigen. Du hast ja selber gesagt, ich bin etwas aus dem Training, faucht sie. Auf ihren feindseligen Ton geht Hilda nicht ein. Überhaupt scheint sie nicht wirklich gemerkt zu haben, dass sie gesprochen hat. Also, wirst du dich von mir trainieren lassen? Fragt sie. Eigentlich gibt es da nicht viel zu überlegen. Aber verstoße ich damit nicht immer noch gegen Nikos Regeln? Missachte ich nicht immer noch seine Gastfreundschaft? Mach dir darüber keine Sorgen. Um Nico werde ich mich kümmern. Dann ist ja alles geklärt, antwortet Drea. Ich nehme dein Angebot an. Gut. Hilda hebt die Mundwinkel leicht, was vielleicht die Andeutung eines Lächelns darstellen soll. Wir können keinen regelmäßigen Termin ausmachen, dafür habe ich zu viel zu tun. Aber wenn ich nach dir schicken lasse, erwarte ich, dass du unverzüglich zu mir kommst. Drea nickt und spürt, wie sich die Aufregung in ihrem Innern breit macht. Abgemacht. Eine Weile mustert Hilda sie noch, dann wendet sie sich ab und betrachtet mit gerunzelter Stirn den Himmel, an dem noch immer keine einzige Wolke zu sehen ist. Ich glaube, das Blumengießen kann ich mir heute sparen. Was? Fragt Drea vollkommen perplex. Abgesehen davon, dass sie sich die kriegerische Hilda nur schwer mit einer Gießkanne vorstellen kann, kommt ihr die Bemerkung doch sehr aus dem Zusammenhang gerissen vor. Nachdenklich, die grauen Augen minimal verengt, streicht Hilda über die große Narbe auf ihrer Wange. Aus der Nähe glänzt sie stellenweise hellrosa, stellenweise weiß. Spürst du das nicht? Ein Wetterumschwung steht bevor. Und ihr Tonfall scheint klar und deutlich zu sagen, dass das nichts Gutes verheißt. Ja, und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Ich hoffe, die Kapitel haben euch gefallen. Bevor ich mich für diese Woche verabschiede, wollte ich aber eben noch einmal auf den Film, den ich vorhin angesprochen habe, eingehen. Und zwar die Tomb Raider-Verfilmung aus dem Jahr 2018. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Das ist die Verfilmung mit Alicia Vikander in der Rolle der Lara Croft. Ich wollte es noch einmal sagen, noch einmal ihren Namen sagen, weil ich finde, sie hat echt einen super Job gemacht in dem Film. Ja, das ist jetzt eine persönliche Empfehlung von mir. Ob das jetzt Werbung ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich sage einfach mal vorsichtshalber, es ist Werbung, aber ich bekomme kein Geld dafür. Es ist auch nicht beauftragt. Genau. Ja, und damit würde ich euch jetzt in eure Woche entlassen. Ich freue mich, euch nächste Woche hier wieder zu hören. Bis dann.